Satzzeichen begleiten uns alle schon seit der frühesten Schulzeit. Einige davon erklären sich von selbst. Die Bedeutung anderer erschließt sich manchmal aber erst bei genauerer Betrachtung. Zum Beispiel der Unterschied zwischen Komma und Bindestrich. Und der ist manchmal größer, als man im ersten Moment annimmt. Worin der Unterschied besteht und was das mit dem Schleswig-Holstein-Lied zu tun hat, erfährst du in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu Geschichten zwischen den Meeren. Ich bin Holger.
Und ich bin Uli. Und wir erzählen uns von Dingen, auf die wir im Laufe der Zeit im Land zwischen Nord- und Ostsee gestoßen sind. Besondere Ereignisse, bemerkenswerte Persönlichkeiten oder sonstige Geschichten und Geschichte, die den Norden geprägt hat. Und diese Geschichten erzählen wir uns immer gegenseitig, ohne dass der andere weiß, welche Geschichte ihm der andere erzählt. Holger, heute hast du eine Geschichte vorbereitet. Ich bin gespannt. Erzähl!
Ja, sehr gerne. Ich leg sehr gerne los, lehn dich zurück und genieß dein Getränk. Welches Getränk hast du heute Abend dabei?
Ich trinke heute ein leckeres alkoholfreies Pils.
Das ist schön, ja. Ich habe mir hier ein leckeres Alster aufgemacht und bin auch schon ganz gespannt, ob ich an alles in meiner kleinen Geschichte denke. Weil ich mit dem heutigen Thema erstmals Anfang der 1990er Jahre in Kontakt gekommen bin. Und zwar war das so, ich war auf einer Party, ich war noch jung und es wurde ausgelassen gefeiert. Die Stimmung war prima und kochte beinahe schon über, als dann kurz vor 24 Uhr plötzlich und ganz abrupt die Musik ausgemacht wurde und das Radio wurde eingeschaltet. Kannst du dir das vorstellen, dass auf einer Party auf einmal die Musik aufhört und dann das Radio eingeschaltet wird?
Also ich kann mir nur vorstellen, das kann nur hier oben gewesen sein und dann muss es unser Radiosender RSH gewesen sein. Da bin ich natürlich als Einheimischer involviert.
Das stimmt. Das war in Kiel damals, ne? Und die Situation war eben auch genauso, wie du sagtest. Es wurde getanzt, Radio an, Musik aus und was mich total gewundert hat, war, dass keiner der Gäste Anstalten machte, sich irgendwie zu beschweren und es hat überhaupt gar keiner gefragt, warum denn jetzt plötzlich Stille eintrat und warum die Musik ausgemacht wurde. Und dann, exakt um Mitternacht, hörte ich zum ersten Mal das Lied, was in dem Fall bis auf mich nahezu alle anderen Gäste kannten und andächtig verfolgten, teilweise auch mitsang. Und wie du schon richtig erahnt hast, es war das Schleswig-Holstein-Lied auf RSH. Und von da an erkannte ich das Lied immer wieder. Es begegnete mir zu ganz unterschiedlichen Anlässen. Auf der Kieler Woche habe ich das gehört und zu besonderen Feierlichkeiten und an der Uni. Wo ist dir das Lied denn schon mal begegnet, Ü?
Ja, auf jeden Fall natürlich RSH Mitternacht, wenn man auf der Autobahn nach Hause fährt. Dann natürlich in Bad Bramstedt, da habe ich meine Wurzeln, da gibt es eine Gilde. Da gibt es nicht nur das Gildelied, sondern da wurde natürlich auch das Schleswig-Holstein-Lied gesungen. Okay. Und natürlich im HSU-Unterricht an der Grundschule. Aber alle Strophen, aber ich kriege sie echt nicht mehr zusammen. Ich bin gerade so im Hintergrund ein bisschen am Schwimmen.
Ja, musst du nicht. Also inhaltlich kommt es auch gar nicht. Ich frage nachher nicht die Strophen ab oder so, sondern es geht eigentlich so ein bisschen darum, woher kommt das Lied und wie ist es eigentlich entstanden und wie ist es zu Schleswig-Holstein gekommen? Hast du dich schon mal gefragt, was es mit dem Schleswig-Holstein-Lied auf sich hat und wie es entstanden ist? Hast du da mal irgendwie was zu gehört?
Ich bin da wirklich blank. Also ich habe mir jetzt den Text der ersten Strophe nochmal so ein bisschen in den Kopf geholt und ich weiß das also sehr vaterländisch, die ganze Geschichte. Also es wird wahrscheinlich in der Zeit 19. Jahrhundert gewesen sein, deutsch-dänische Kriege, aber ich bin da wirklich blank. Also das wäre jetzt für mich ein Quiz.
Okay. Liegst du schon ganz richtig? Also die grundsätzliche Einordnung stimmt. Ich wusste damals überhaupt nichts. Und wusste auch bis vor kurzem noch nicht wirklich inhaltlich was darüber und habe dann mal recherchiert. Und der erste Zugriff brachte mir dann die folgende Erkenntnis. Das Lied wurde erstmals am 24. Juli 1844, anlässlich des Schleswiger Sängerfestes vorgestellt. Also ist der Hit schon fast 180 Jahre alt. Finde ich erstaunlich. Mhm. Und der eigentliche Titel lautete Wanke nicht, mein Vaterland. Die Melodie stammt von Karl Gottlieb Bellmann. Karl Gottlieb Bellmann war von 1772 bis 1862 Kantor des St. Johannesklosters bei Schleswig. Und den Text dazu hatte ursprünglich der Berliner Rechtsanwalt Karl Friedrich Strass geschrieben. Und der lebte auch von 1803 bis 1864. Allerdings ist es so, den Text, den wir heute kennen, der hat fast gar nichts mehr mit dem Ursprungstext zu tun. Der Text, den wir kennen, der wurde von dem Schleswiger Advokaten Matthäus Friedrich Chemnitz, der lebte von 1815 bis 1870, unmittelbar vor der ersten Aufführung nahezu vollständig neu geschrieben. Und dann habe ich mich gefragt, warum wurde denn ein Text neu geschrieben, wenn es schon einer gab?
Und dann so kurzfristig.
Und dann so kurzfristig. Ne? So der erste Impuls bei mir war, was stimmte denn mit der ersten Textfassung nicht? Oder gab es vielleicht noch ganz, ganz andere Gründe? So. Und um diese Fragen zu beantworten, machen wir eine kleine Zeitreise ins 19. Jahrhundert nach Schleswig-Holstein, besser gesagt ins Herzogtum Schleswig und ins Herzogtum Holstein und ins bewegte Deutschland dieser Zeit. Denn der historische Kontext damals stellte sich wie folgt dar. Es war die Zeit des nationalen Erwachens oder auch nationaler Aufbruch genannt. Kannst du dich doch aus deinem Geschichtsunterricht daran erinnern, was damit gemeint war?
Ganz grob kommt jetzt bei mir so der Begriff Deutscher Bund. Mhm. Dann natürlich die Streitigkeiten hier mit den Dänen, mhm. die beiden Kriege. Napoleon war, glaube ich, auch gerade durch und hat ziemlich viel hinterlassen hier. Also ich könnte jetzt nur rätseln.
Ja, aber du rätselst sehr gut, Gott. Weil tatsächlich der Startschuss ist, dass Napoleon Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts für ein ziemliches Durcheinander in Europa gesorgt hatte. Also quasi war damals Frankreich gegen den Rest der Welt das Motto der Stunde. Und nach dem Ende der Napoleonischen Kriege wurde Europa auf dem Wiener Kongress 1815 komplett neu geordnet. Und lange Zeit hatte Dänemark versucht, sich aus den Napoleonischen Kriegen herauszuhalten. Es wollte nämlich den Bestand des dänischen Gesamtstaates nicht aufs Spiel setzen. Und der dänische Gesamtstaat bestand seit etwa 1773. Weißt du denn, was Gesamtstaat bedeutet?
Nein.
Also Gesamtstaat bedeutet, dass Herrschaftsgebiete, die staatsrechtlich, kulturell, sprachlich und oder konfessionell unterschiedliche Bevölkerungsteile darstellen, dass die zusammengefasst werden. Und das Herrschaftsgebiet wird dann durch eine gemeinsame institutionalisierte Regierung geführt. Also gleichsam werden die einzelnen Bevölkerungsteile zu einem gemeinsamen Staat zusammengefasst, können aber total unterschiedlich organisiert sein. Und im dänischen Gesamtstaat war dann der dänische König sozusagen der Oberbestimmer.
Aha, also ja. Das ist so ein bisschen wie das Heilige Römische Reich deutscher Nation. So.
Genau. Aber eben noch ein bisschen anders, weil der dänische König tatsächlich quasi die Möglichkeit hatte, schon durchzuregieren. Und der dänische Gesamtstaat war einfach echt richtig, richtig groß. Ne? Zu diesem Gesamtstaat gehörten unter anderem dann eben auch die Herzogtümer Schleswig und Holstein. Und um diese Herzogtümer, wie im Übrigen auch um die weiteren Herzogtümer hier in Schleswig-Holstein, gab es auch zuvor schon viel Streit zwischen dem König von Dänemark und anderen Beteiligten. Und die anderen Beteiligten waren vorzugsweise deutscher Herkunft. Also da war Schleswig und Holstein, die Herzogtümer, immer schon so ein bisschen Bezugspunkt für Streit. Und nochmal zurück zur damaligen Situation. Dänemark wurde in die Napoleonischen Kriege hineingezogen, obwohl sie sich raushalten wollten, weil sie sich 1807 mit Frankreich verbündet hatten. Und als Frankreich dann den Krieg verloren hatte, musste auch Dänemark die daraus entstehenden Folgen teilen und hatte dann 1813 ein Riesenproblem. Dänemark war nämlich bankrott. Blank.
Ja, Kriegsverlierer dank dem kleinen Franzosen. Super,
genau.
Glückwunsch.
Genau. Eigentlich gar nicht so richtig den Impuls gesetzt, aber mitgehangen, mitgefangen und dann waren sie, ja, bankrott. Und um wieder auf die Füße zu kommen, hat sich der dänische Gesamtstaat viele kreative Ideen einfallen lassen. Die Finanzen mussten wieder in Ordnung gebracht werden und das führte zum Beispiel dazu, dass Norwegen im Rahmen des Kieler Friedens aus dem Gesamtstaat herausfiel. Kennst du den Kieler Frieden?
Den höre ich wirklich zum allerersten Mal heute.
Habe ich auch bei der Recherche ehrlich gesagt zum ersten Mal gehört. Als Kieler Frieden bezeichnet man den Friedensvertrag vom 14. Januar 1814 zwischen Dänemark auf der einen und Schweden sowie England auf der anderen Seite. Und darin wurde vereinbart, dass nach der Niederlage der Frankreichs in den Napoleonischen Kriegen und dem Sieg einer schwedisch-russisch-preußischen Armee im sogenannten Kosakenwinter zugunsten Schwedens Dänemark auf Norwegen verzichten musste und England behielt das 1807 von ihm besetzte Helgoland. Und das wurde im Kieler Frieden oder in dem Friedensvertrag festgeschrieben. Vielleicht nur so als kleiner Funfact nebenbei kann man mit angeben, wenn man irgendwann mal gefragt wird oder man kann ungefragt auf den Kieler Frieden hinweisen.
Da verliert man einfach mal Norwegen an England, wer hätte das gedacht?
So ist das. Ja, und Helgoland an England, das ist schon, naja, aber Helgoland ist auch eine ganz spannende Geschichte, können wir irgendwann mal gucken, ob wir darüber vielleicht nochmal eine Folge machen.
Da können wir ja noch hinfahren und ein bisschen einkaufen.
Das stimmt. Aber die Niederlage hatte für Dänemark eben neben diesen beiden Sachen noch viel mehr, viel weitergehende Folgen. Aber wir wollen dafür zunächst mal gucken, wie die Situation im heutigen Schleswig-Holstein zum damaligen Zeitpunkt war. Die südlichen Herzogtümer Holstein und Lauenburg waren bereits vor 1806 als deutsche Lehen Bundesstaaten und jetzt kommst du, des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen und wurden dann auch 1815 Mitglieder des Deutschen Bundes. Also du bist da echt geschichtssicher.
Das waren jetzt nur zwei Stichworte, die ich so reingeschmissen habe. Da habe ich Glück gehabt, dass die gepasst haben.
Ja, ja. Also die Herzogtümer Holstein und Lauenburg waren deutsche Lehen. Weißt du, was Lehen sind? Was Lehen bedeutet?
Also ich, wenn ich es mir ableiten würde, würde ich sagen, ist nur geliehen oder beziehungsweise man verwaltet sie.
Mhm. Genau, also ist schon richtig, aber im Detail ist es noch ein bisschen leichter nachvollziehbar. Das Lehenswesen ist so eine Herrschafts- und Besitzordnung, die sich im mittelalterlichen Europa schon herausgebildet hatte. Und dabei erhält dann der Vasall oder Lehnsmann genannt von seinem Lehnsherrn ein umfassendes und auch erbliches Nutzungsrecht an der dem Lehnsherrn weitergehörenden Sache oder eben Land. Und das wird dann Lehen oder Lehnsgut genannt. Und dazu kommt noch, dass der Lehnsherr dann dem Lehnsmann das zur Verfügung stellt und sich beide wechselseitige Treue schwören.
Also man ist quasi an die Scholle gebunden.
Genau. Dieses Treuegelöbnis ist eben so das Maßgebliche, das was hingegeben wird. Und dann wird gesagt, du darfst es nutzen. Aber wenn irgendwie was kommt, wir beide halten zusammen und da kommt kein Blatt dazwischen.
Ist vernünftig,
genau. Und bei den Herzogtümern Holstein und Schleswig gab es dann folgende Situation. Nach einigen Hin und Her einigte man sich darauf, dass das Herzogtum Holstein zwar zum Deutschen Bund gehörte, jedoch der dänische König in seiner Eigenschaft als Herzog von Holstein wieder deutscher Bundesfürst wurde. Und beim Herzogtum Schleswig, da war es so, das war ein dänisches Lehen, kein deutsches Lehen, sondern ein dänisches Lehen, bei dem der dänische König gleichzeitig als Herzog Vasall und auch als König Lehnsherr war. Quasi so eine Personalunion. Und faktisch war es eben so, dass beide Herzogtümer irgendwie zu Dänemark gehörten und unter dänischem Einfluss standen. So stellte sich das in Holstein und Schleswig damals in den Herzogtümern dar. Aber zurück zum Thema, wir waren bei den Finanzen. Um den Bankrott zu verhindern, wurde die Bevölkerung der Herzogtümer Schleswig und Holstein vom dänischen König zur Finanzierung herangezogen. Und dabei wurden diese Herzogtümer und die Bevölkerung der Herzogtümer als deutsche Herzogtümer erheblich mehr belastet und in Anspruch genommen, als der dänische König das bei der dänischen Bevölkerung gemacht hat. Insbesondere die Bauern traf es nicht so knapp. Durch ihren Beitrag wurden die Kassen saniert und es wurde dann am Ende auch so eine Währungsreform finanziert. Und das führte logischerweise zu Spannungen, kann man sich vorstellen, ne?
Da ist man dann als, sage ich jetzt mal, als echter Deutscher natürlich nicht so glücklich, dass man plötzlich da in Dänemark zahlen muss, ne?
Genau, genau, genau. Und das hast du schon richtig betont als echter Deutscher. Das führte nämlich zu Unmut gegenüber Kopenhagen. Und so entstand eben der Nationalstaatsgedanke, der war schon da, aber der wurde eben dann auch noch ein bisschen präsenter und wurde eben auch noch ein bisschen befeuert dadurch, dass die Deutschen einfach damit nicht einverstanden waren, dass sie den dänischen Staatshaushalt sanieren und finanzieren sollten. Und bereits so seit den 1830er Jahren verstärkten sich dann die Stimmen, die eine politische Eigenständigkeit der deutschen Herzogtümer Schleswig und Holstein forderten. Und die wollten das dann so machen, dass nachdem die Eigenständigkeit dann hergestellt wurde, sollten dann beide Herzogtümer in den Deutschen Bund aufgenommen werden. Das war so ein bisschen das Ziel. Also faktisch, Herzogtümer Holstein und Schleswig sollten nicht mehr zum dänischen Gesamtstaat gehören. Das war das, was der nationalstaatliche Gedanke und in den 1830er Jahren sich so immer weiter manifestierte. Im Norden des Herzogtums Schleswig, dessen ländliche Bevölkerung vorwiegend dänischer Herkunft war, war es aber ein bisschen anders. Es entwickelte sich nämlich parallel dort eine sogenannte dänische Bewegung. Und diese dänische Bewegung wollte auch Eigenständigkeit, insbesondere politische Eigenständigkeit, aber es sollte auf gar keinen Fall das Band zum dänischen Königreich gekappt werden. Es sollte weiterhin so sein, dass das eigenständische Herzogtum an das dänische Königreich gebunden sein sollte. Und das dänische Königshaus taktierte in dieser Zeit, gelinde gesagt, unglücklich. Die haben sich nicht so schlau verhalten, jetzt in der Rückschau. Weil es nämlich so war, der Wiener Kongress hatte den Herzogtümern unter anderem eingeräumt, sogenannte landständische Vertretungen einzuführen. Und diese Ständevertretungen bestanden aus Vertretern des Klerus, des Adels und der Bauernschaft, beziehungsweise den Bevölkerungsschichten, die nicht herrschaftsfähig waren. Und die Ständeversammlungen sollten im Wesentlichen mit beratenden Rechten ausgestattet werden. Also die durften jetzt keine Entscheidungen treffen, so, aber ihnen sollte das Gefühl gegeben werden, sie können ein bisschen mitquatschen und dadurch sollte eben der Frieden gesichert werden. Es wurde sozusagen gesagt, ihr müsst euch nicht aufregen, ihr habt ja Einfluss, ihr dürft zwar nicht entscheiden, aber ihr könnt euch zusammensetzen und könnt dann Vorschläge machen und vielleicht auch irgendwelche Entscheidungen, die anstehen, bewerten. Am Ende des Tages hat natürlich dann immer der zuständige Herzog und so weiter entschieden. Aber das war im Wiener Kongress sozusagen als Zwischenschritt eingeführt worden. Und das dänische Königreich verhinderte über Jahre die Bildung dieser landständischen Vertretungen in den beiden Herzogtümern Holstein und Schleswig. Also die haben das tatsächlich bekämpft und haben das nicht umgesetzt, was natürlich dann auch dazu führte, dass die Menschen da nicht so glücklich waren, nicht so happy waren in dem Moment. Und dann irgendwann haben sie dann doch gesagt, okay, es darf so Ständevertretungen geben. Das war aber dann schon viel zu spät, da war die Suppe schon richtig am Kochen. Und dann haben sie eben auch gesagt, ja, die Ständevertretungen gibt es aber nur für Schleswig und Holstein getrennt. Keine gemeinsame Ständeversammlung, sondern nur getrennt. Und das, was dann passierte, war natürlich so, dass diese Ständeversammlungen sich gerade nicht zu friedensfördernden Instrumenten entwickelten, sondern im Gegenteil wurden zu einer Bühne, um den nun vorliegenden deutsch-dänischen Gegensatz auszutragen, der deutsch-dänische Konflikt, den du ja auch schon angesprochen hast. So, und du fragst dich bestimmt, was das mit dem Schleswig-Holstein-Lied zu tun hat, ne? Wir schweifen ab, aber...
Ja, ich habe schon gedacht, ob ich dich mal pieksen soll, wir wollten noch über das Lied sprechen, ja. Aber ich nehme an, du kommst jetzt langsam in die Richtung.
Gemacht. Der Nebel wird sich bald lichten und die Zusammenhänge werden dir auf Schlag klar werden. Also, wir haben eine extrem spannungsgeladene Situation im Land, so... Und es gab auch noch Ereignisse, die den deutsch-dänischen Streit weiter befeuert haben. Nämlich, neben vielen anderen Dingen, gibt es da ein Ereignis, auf das wir mal besonders schauen wollen. 1842 kam es nämlich zu einem Eklat. In einer Sitzung der Schleswigschen Ständeversammlung gab es eine Wortmeldung des Abgeordneten, und jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, Hjort Lorenzen. Wo würdest du den jetzt von seiner Nationalität verorten?
Also jetzt ohne Vorurteile zu haben, dänisch.
Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Das ist für sich genommen ja nichts Ungewöhnliches, dass in einer Ständeversammlung jemand das Wort ergreift, aber die Wortmeldung erfolgte in dänischer Sprache.
Das ist natürlich ein Skandal.
Genau. Amtssprache war nämlich zuvor Deutsch. Und nur Deutsch. Es war nur Deutsch als Amtssprache zugelassen.
Ja, hier herrscht Ordnung.
Genau, genau. Und dann war das nämlich nicht nur der einzige Skandal, sondern der dänische König, damals Christian der Achte, verurteilte den Streit, der daraus dann in der Ständeversammlung entstanden war, dass eben eine dänische Wortmeldung abgegeben wurde und keine deutsche, und missbilligte die Handhabung durch die deutschen Ständeversammlungsmitglieder. Im Klartext, er hielt die dänischen Interessen für gewichtiger als die deutschen und hat das da auch ganz deutlich gesagt. So, das war das Ereignis, was wir jetzt mal so ein bisschen uns vor Augen führen wollen, weil jetzt kommt wieder Matthäus Friedrich Chemnitz, der Mensch, der den bis heute verwendeten Text des Schleswig-Holstein-Liedes geschrieben hat, ins Spiel. Einige Geschichtsschreiber vermuten nämlich, dass sich Chemnitz daraufhin auf die Äußerung des dänischen Königs praktisch als Reaktion auf die von dem dänischen König mitgeteilte Meinung nach völlig ungerechter Zurechtweisung, er empfand das als völlig ungerechte Zurechtweisung durch den dänischen König, und dass er sich eben, nachdem das passiert war, hinsetzte und den ursprünglichen Text des Schleswig-Holstein-Liedes von Karl Friedrich Strass neu geschrieben hat. Und das tat er kurz vor dem Schleswiger Sängerfest 1844. Sängerfest, bitte merken, Sängerfest 1844.
1844 Sängerfest,
gut. Das ist ein Strang, der von Geschichtsschreibern so vertreten wird. Es kann so sein, dass es so gewesen ist, aber es muss nicht so sein. Zurück zum Text. Warum hat Matthäus Friedrich Chemnitz einen neuen Text denn überhaupt geschrieben? Um das so ein bisschen rauszufinden, müssen wir uns ein bisschen mit ihm selbst beschäftigen. Also du hast ja schon auch gemerkt, ich sage immer Chemnitz, weil es eben so ist, dass sein Nachname so geschrieben wird wie die heutige Stadt im Freistaat Sachsen und die Aussprache allerdings nicht Chemnitz mit K sein soll, sondern Chemnitz mit CH. Das ist aber auch ein bisschen strittig, weil im 16. Jahrhundert hat man danach vollzogen, dass der Familienname seiner Familie dann noch Chemnitz mit K ausgesprochen wurde, aber er wollte Chemnitz.
Und das ist jetzt so wichtig, oder war einfach nur ein schwieriger Zeitgenosse?
Ja, schwieriger Zeit. Ich wollte nur damit erklären, dass ich die ganze Zeit nicht Chemnitz, sondern Chemnitz sage.
Ah, okay.
Ja, weil sich das ja ehrlich gesagt ein bisschen bescheuert anhört.
Ja, ich habe mich ein bisschen gewundert, aber.
Ja, okay, gut. Matthäus, so der privat verwendete Rufname, wurde am 10.06.1850 als fünftes von 14 Kindern des Katecheten und Hilfspredigers Johannes Paul Chemnitz und Maria Dorothea Konradine, geborene Lange, in Barmstedt geboren.
14 Kinder.
14 Kinder, Wahnsinn, oder?
Na, Hut ab.
Ja, ja, ja. Und seine Mutter war die Tochter des Konrektors der Kieler Stadtschule Bendix Lange, auch wenn man sich so ein bisschen da mal mit der Geschichte beschäftigt, eines ganz honorigen und wichtigen Mannes. Die wirtschaftlichen Verhältnisse waren allerdings sehr beengt, der Vater hatte keine hochdotierte Stelle als Geistlicher, trotzdem ist überliefert, dass Chemnitz sich in seiner Familie sehr wohl fühlte und ein idyllisches Familienleben genoss. Sein Vater starb, als er 19 Jahre alt war. Die Familie muss irgendwie zu Geld gekommen sein, sei es durch Erbschaft oder verwandtschaftliche Unterstützung, denn Chemnitz selbst und zwei jüngere Brüder besuchten eine höhere Schule und studierten später auch noch. Und schon zu Schulzeiten schrieb Chemnitz Gedichte. Im letzten Schuljahr wurde er nun als halbweise durch das Schrödersche Stipendium unterstützt und beendete 1835 die Schule mit dem Reifezeugnis, heute würde man sagen Abitur. No. Direkt im Anschluss daran, gab noch nicht sowas wie Wehrpflicht oder irgendwie sowas, schrieb er sich an der Uni Kiel für das Studium der Rechte, also Jura, ein. Und über seine Studienzeit ist nicht so viel bekannt. Bekannt sind allerdings, wer seine akademischen Lehrer, seine Professoren waren. Dazu gehörte Nikolaus Falk. Und Nikolaus Falk ist deswegen recht interessant, weil der die staatsrechtliche Position vertrat, dass die Herzogtümer untereinander vielfältig verbunden seien, mit dem dänischen Königreich, jedoch nur durch Personalunion. Und überdies wollte Falk, unterbreitete er einen Vorschlag und wollte, dass es so gehandhabt wird, dass die Ständeversammlung für Schleswig und Holstein doch als eine Ständeversammlung auftreten sollten. Die sollten sich vereinigen und ob Falk jetzt Einfluss auf Chemnitz hatte, ist nicht gesichert, aber es spricht viel dafür, weil es eben sein Professor war, dass er auch diese Gedanken aufgenommen hat. Nachdem er sein Studium 1840 mit dem ersten Staatsexamen in Gottorf abgeschlossen hatte, absolvierte er ein Referendariat, und zwar bei der Administratur Rantzau, auch in Schleswig-Holstein ein sehr bekanntes Haus. Und als er dann auch mit dem zweiten Staatsexamen fertig war, wurde er Untergerichtsadvokat, so nannte man das, also Anwalt in Schleswig, und hatte dann auch noch einen zusätzlichen Posten als Fleckensvogt für Kappeln inne und war bis 1845 sogar Vertreter des schleswigschen Generalstaatsanwaltes Karl Friedrich Ferdinand Haneke. Name auch nicht ganz unwichtig. Karl Friedrich Ferdinand Haneke, kommen wir in 3 Minuten wieder dazu. In seiner Zeit in Schleswig fand Chemnitz auch schnell Zugang zum geselligen Leben. Er schloss sich der Turnerschaft an, aber auch dem seit 1842 von dem, und jetzt kommt's, Organisten und Kantor am St. Johanneskloster. Wie hieß er noch?
Ich stand vor seinem Grab, aber ich habe den Namen schon wieder vergessen.
Karl Gottlieb Bellmann.
Irgendwas mit B, genau.
Genau, Bellmann, der leitete den Schleswiger Gesangverein. Und da trat dann auch Chemnitz ein. Und noch etwas, die Kanzlei von Chemnitz war im Haus von Karl Friedrich Ferdinand Haneke, den wir eben hatten, der Generalstaatsanwalt. Und Haneke war der Gründer und Vorsitzende des Schleswiger Gesangvereins. Und das legt die Vermutung nahe, dass Haneke Chemnitz einfach mitgenommen hat zu der Liedertafel und gesagt hat, komm mal mit, das ist schön, da singen wir was und da sind nette Leute. Und außerdem ist auch überliefert, dass Chemnitz in seinen Gedichten, die er so in den frühen 1840er Jahren geschrieben hat, erkennen lässt, dass er auch politisch interessiert war und insbesondere sein Herz für die schleswig-holsteinische Bewegung schlug. Und so kam es, wie es kommen musste. Die politische Situation spitzte sich bekanntlich zu, nationalpatriotische Bewegungen wurden immer lauter. Der deutsch-dänische Gegensatz aufgrund der Sprachverhältnisse, der strittigen Frage, zu wem die Herzogtümer denn eigentlich gehören und wohin sie sich orientieren sollten, trat immer offener zutage. Und Chemnitz gehörte zu den deutschgesinnten Verfechtern der Trennung der Herzogtümer vom Königreich Dänemark. Und um diese politische Meinung kundzutun und öffentlich zu machen, bedienten er und andere sich genau dieser Liedertafeln, die Gesangvereine. Weil es nämlich eigentlich verboten war, rein politische Veranstaltungen durchzuführen. Und das kanalisierte sich dann in den Liedertafeln und Gesangvereinen. Und die Liedertafeln veranstalteten eben diese Sängerfeste, hast du ja gemerkt.
Das gibt es ja heute auch noch. Jeder Kegelclub macht ganz große Politik bei seinen Treffen.
Genau, genau. Aber damals war es wirklich tatsächlich Sprachrohr für politische Ideen und auch für ja letztendlich überhaupt politische Kundgaben. Und in den 1840er Jahren nahmen diese Sängerfeste, heutzutage würde man sie vielleicht mit Festivals vergleichen, sogar so die Züge von patriotischen Kundgebungen an. Ne? Also das war tatsächlich ein Highlight und da gingen die Leute hin, um sich eben politisch auch zu engagieren. Und 1843 hatte es schon in Tönning ein schleswigsches Sängerfest gegeben und 1844 nahm dann der Schleswiger Gesangverein, dem Chemnitz ja auch angehörte und Haneke und Bellmann und so, ne, die Initiative auf und veranstalteten ein Sängerfest, das erstmals von Anfang an für beide Herzogtümer, für Schleswig und für Holstein, ausgerichtet wurde. Kernthema sollte die Demonstration der unzertrennlichen Verbundenheit der beiden Herzogtümer untereinander sein. Dies war nämlich durch die sogenannte eiderdänische Politik sehr bedroht, ne, hatten wir ja schon gehört, da das dänische Königreich eigentlich das Ziel hatte, sich auch das Herzogtum Schleswig richtig einzuverleiben. Im Rahmen der Planung des Festes, das 3 Tage gehen sollte, nämlich vom 23. Juli beginnt, 3 Tage, beschloss man die Aufführung eines eigens für diesen Anlass komponierten patriotischen Liedes durch die Schleswiger Liedertafel. Und jetzt schließt sich der Kreis.
Aha, also ein grenzübergreifendes kulturelles Ereignis sorgt hier für politischen, ja, eine Aufruhr.
Genau, genau. Und der Organist, Kantormusiker Karl Gottlieb Bellmann, an dessen Grab du standest,
ja,
vertonte dafür nämlich ein Gedicht, und zwar Holstein, schöne Lande, so hieß das Gedicht. Und das Gedicht war von dem Berliner Rechtsanwalt Karl Friedrich Heinrich Strass geschrieben worden. Der hatte nämlich als Gruß zum Sängerfest ein paar Gedichte geschickt, und der Hintergrund war, Strass hatte Verwandtschaft hier in Schleswig-Holstein und unterstützte auch die Ziele der Bewegung, die eben die Abtrennung vom dänischen Königreich für die Herzogtümer im Blick hatte. Allerdings waren die Mitglieder des Gesangvereins mit dem Ergebnis nicht so ganz zufrieden. Der Text bzw. das Gedicht sei viel zu zahm und würde der aktuellen Situation überhaupt nicht gerecht. Die Stimmung in den Herzogtümern war nämlich viel gereizter, als der Text zum Ausdruck brachte. Und ganz frisch im Bewusstsein der Sänger war noch die Rüge des dänischen Königs Christian VIII., der ja die Ständeversammlung für die zurückliegende Sitzungsperiode, den hatte er vorgeworfen, die dänischen Interessen nicht zu respektieren, geht da um diese Geschichte mit Hjort Lorenzen. Und diese Missbilligung äußerte der dänische König unmittelbar vor dem geplanten Sängerfest. Also kann man sich vorstellen, dass da dann die Gemüter nochmal richtig hochkochten.
So. Da ist einiges schiefgelaufen in der Zeit aus der dänischen Richtung, würde ich sagen.
Genau, genau, genau. Und so war es auch in den Herzogtümern. Die fühlten sich mehrheitlich immer stärker als Deutsche. Ausgenommen waren so kleine Teile des nördlichen Schleswigs, vor allem im ländlichen, waren halt immer noch so ein bisschen dänisch orientiert. So, diese Situation und auch eben die Unzufriedenheit des Gesangvereins mit dem Text nahm Chemnitz dann zum Anlass und arbeitete den Text um. Wobei Umarbeiten da eigentlich auch ein Stück weit untertrieben ist. Er schrieb eigentlich einen völlig neuen Liedtext. Also bis auf ganz wenige Passagen gab er dem Text einen ganz anderen, schärferen und viel klareren Dreh. Und er machte aus vormals 4 Strophen 7. Und eigentlich hatte er nur die vorletzte Refrain Zeile, die heißt Schleswig, Holstein, Stamm verwandt, und 2 weitere Strophenzeile der 4. Strophe übernommen. Und sogar Strass erkannte später an, dass der von Chemnitz geschaffene Text Originalton, Zitat, größtenteils dessen Eigentum sei und er, Chemnitz, deswegen als Urheber gelten möge. Und eine Änderung war unter anderem entscheidend dafür, dass dieses Lied zum Schleswig-Holstein-Lied werden konnte. Der damalige Zeitgeist war nämlich getragen von dem Wunsch nach der Zusammengehörigkeit von Schleswig und Holstein und dessen Unabhängigkeit von Dänemark. Und der Liedanfang im Ursprungstext, weißt du, wie der Liedanfang im Ursprungstext lautete?
Er wird wahrscheinlich auch mit, ich greife jetzt einfach mal deinen ersten Satz hier heute Abend auf, mit Komma und Bindestrich, wahrscheinlich Schleswig, Holstein beinhalten.
Und was machte Chemnitz dann daraus?
Ja, unser schönes Schleswig-Holstein.
So ist es, so ist es. Und das war für damalige Verhältnisse erstmals ein klares Statement für Einheit und Eigenständigkeit. Und staatsrechtlich korrekt wäre nämlich die Schreibweise mit dem Komma gewesen. Und durch den Bindestrich kam zum Ausdruck, dass Schleswig-Holstein, also beide Herzogtümer zusammen, ein eigenständiges Land seien und sein sollten. auch vielleicht das nur so zur Abrundung, die Wortwahl des übrigen Textes lässt auf das politische Ziel schließen, auf einen möglicherweise bevorstehenden Zusammenschluss mit einem geeinten Deutschland der beiden Herzogtümer sollte gewartet werden, um sich dann vom dänischen Königreich loszusagen. Da sind so Worte verwendet worden, Aufforderungen wie zum Beispiel treu zu bleiben, festzustehen, auszuharren, und die stehen eben genau für diesen Wunsch. Und manche Geschichtsschreiber interpretieren diese Durchhalteparolen auch unter dem Gesichtspunkt der dänischen Thronfolge. Sollte die männliche Linie des dänischen Königshauses nämlich aussterben, könnten die Herzogtümer aus dem dänischen Gesamtstaat herausgelöst werden, um dann einen eigenen Staat unter einem Herzog deutscher Herkunft bilden zu können. Dann wurde noch Schleswig-Holstein im Text als Vaterland beschworen, welchem die Merkmale tugendhaft und treu zugeschrieben werden. Also insgesamt ein ganz anderer Pathos und ein ganz anderer Dreh in dem Text.
Also da hat sich einer richtig nationalistisch in reingeschlichen ins Zeugs abends beim Schreiben wahrscheinlich.
Genau. Also da merkt man eben, dass der total im Thema war. Ne? Also in der letzten Strophe beschreibt der Text von Chemnitz die neue Art des staatsrechtlichen Verhältnisses der Herzogtümer zu Dänemark. Da wird nämlich das Symbol der Doppeleiche verwendet. Die hat zwei Stämme, die aus einer Wurzel wachsen, also stammverwandt sind, und bilden in ihrer Krone wieder ein gemeinsames Dach. Schleswig und Holstein gehören also untrennbar zusammen. So, Doppeleiche. Ist dir die schon mal begegnet?
Die begegnet einem eigentlich fast in jedem Dorf. Gibt oder gab es eine Doppeleiche? Ne? Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass man das zum ersten Mal hört.
Genau. Aber die Doppeleiche, das ist eine schöne Quizfrage, die du vielleicht mal verwenden kannst. Wo die Doppeleiche jetzt in der schleswig-holsteinischen Geschichte, beziehungsweise wenn ich jetzt das zu deutlich beschreibe, dann kommst du sofort drauf. Aber wenn man mit offenen Augen durch Schleswig-Holstein läuft, sieht man sie nicht nur in den Dörfern selber stehen, sondern auch auf vielen anderen Dingen, sag ich jetzt mal so.
Irgendwelchen Flaggen, ja. Wappen. Also ich würde sagen, die Quizfrage ist jetzt verbrannt, Holger.
Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ja. Also jetzt zurück zum Festival. Alle Beteiligten sind mit dem neuen Text von Chemnitz sehr zufrieden. Und das Lied wird am zweiten Tag des Schleswiger Sängerfestes, also am 24. Juli 1844, uraufgeführt. Und macht richtig Furore. Das Itzehoer Wochenblatt, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber damals hat das Itzehoer Wochenblatt das Sängerfest bereits vorahnend den Geburtstag eines deutschen schleswig-holsteinischen Nationalliedes genannt. Das ist doch mal eine Aussage, oder?
Das klingt so ein bisschen, als wäre das ein Whistleblower am Werk gewesen,
genau,
oder? Das
genau,
ist ja
genau.
Sehr vorausschauend von
genau.
dem.
Genau, weil es eben auch genauso kam. Bereits ein Jahr später, im Juni 1845, beim Deutschen Volks- und Sängerfest, ausgerichtet im schönen Eckernförde.
Oh, da war ich schon.
Ja, war es nämlich die Hymne der schleswig-holsteinischen Bewegung. Und im August desselben Jahres, also auch 1845, wurde es fernab von den Herzogtümern Schleswig und Holstein auf dem ersten deutschen Sängerfest in Würzburg gefeiert. Und zu diesem Anlass zeigte die schleswig-holsteinische Bewegung auch die blau-weiß-rote Trikolore und das schleswig-holsteinische Wappen und warb um Unterstützung durch die deutschen Bundesstaaten. Rund 30 Sänger, darunter auch Chemnitz, führten das Schleswig-Holstein-Lied in Würzburg auf und sorgten für großes Aufsehen. Das Schleswig-Holstein-Lied war geboren. Und es wurde ganz schnell zu einem populären Kampflied für Freiheit und Unabhängigkeit. Sicher war da auch ein Stück weit für verantwortlich, dass Bellmann eine gute Melodie runtergelegt hatte. Er hatte eine gute, zündende Vertonung hinbekommen, aber erst durch die Lyrics von Chemnitz und seinem sprachlichen Feingefühl, ein Komma durch einen Bindestrich zu ersetzen, erlangte es die Bedeutung, die dazu führt, dass wir heute immer noch jede Nacht um Mitternacht das Schleswig-Holstein-Lied hören können. Und wie ging es damals weiter? Was passierte mit den Herzogtümern? Was wurde aus Chemnitz? Wurde der Bindestrich Realität? Das wären sicherlich auch gute Themen für weitere Geschichten zwischen den Meeren, aber heute ging es ja erstmal nur um das Schleswig-Holstein-Lied. Und das haben wir geklärt. So, das war meine Geschichte. War was Neues dabei für dich?
Mein Kopf ist gerade übervoll, sei es von einem Herrn Bellmann oder einem Herr Chemnitz, irgendwelche Sängerfeste, aber ich habe das Gros, glaube ich, behalten, werde es auch nicht mehr vergessen.
Ja.
Und ich bin jetzt noch ein Stück stolzer auf dieses Lied. Es ist ja ein Kampflied, es ist revolutionär. Und wie du schon sagtest, die Vertonung ist wirklich toll. Es ist nicht einfach nur ein Marsch, sondern man kann es auch auf Partys durchaus mitsingen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke, so ein Lied auch in der Bevölkerung so gern zu haben.
Ja, also was ich eben auch damals sofort gemerkt habe, es ist eben ein Lied, wo man gleich irgendwie merkt, da ist eine ernsthafte Idee, die dahinter steht.
Ja, definitiv. Und es ist nicht wirklich, das Anliegen des Autos war nicht besonders hübsch und nett zu sein, sondern es ist wirklich unheimlich viel Rage mit drin.
Mhm.
Aber abgerundet mit einem schleswig-holsteinischen Gefühl. Also jetzt sehe ich das Ganze nochmal mit neuen Augen und werde mir, glaube ich, nachher nochmal die ganzen Strophen anschauen.
Ja, oder heute Nacht eben auch hören auf RSH.
Aber selbstverständlich. Und danach wird die Sau geschlacht.
Ja, danach wird die Sau geschlacht. Ja. Ja, wunderbar. Das war meine Geschichte. Das nächste Mal bist du dran und ich freue mich schon sehr darauf, was du mir dann erzählen.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe schon 1, 2, 3 Ideen und ja, ich hoffe, ich kann dich dann auch erleuchten.
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ja, und zum Abschluss, wer Lust hat, Feedback zu geben, kann dies tun mit einer E-Mail an feedback@gzdm.de. Dabei könnt ihr Feedback zur aktuellen Folge, ihr könnt Themenwünsche oder Themenideen äußern oder auch allgemeine Hinweise geben. Positives Feedback könnt ihr bitte allen Menschen auch geben, die euch begegnen. Negatives Feedback bitte nur an uns, damit wir drüber sprechen können und damit wir gucken können, was wir verändern sollten aus eurer Sicht. Im Internet findet ihr uns unter www.gzdm.de. Auf Twitter sind wir als GZDMSH unterwegs. Weiterhin könnt ihr Geschichten zwischen den Meeren auf Facebook unter GZDMSH und auf Instagram ebenfalls unter GZDMSH erreichen. Wer möchte, kann den Podcast auch bewerten oder rezensieren. Bei Spotify könnt ihr Sterne verteilen, bei iTunes bzw. Apple Podcast könnt ihr auch eine Rezension schreiben. Das geht sicherlich auch bei anderen Podcatchern, also wenn ihr wollt, fühlt euch da frei. Und wenn ihr Lust habt, erzählt euren Freunden, eurer Familie und allen, wo ihr das Gefühl habt, es könnte sie interessieren von unserem kleinen Podcast. Jeder neue Hörer ist herzlich willkommen. Wir wünschen euch nur das Beste, bleibt interessiert und zum Abschluss bieten wir euch das Tschüss an.
Und Tschüss. 1, 2, 3.